und Nachdenken. Hallo und schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. In diesem Podcast, in dieser Reihe Minimalkritik soll es ja um unterschiedliche Dinge gehen, um philosophische, politische Gedanken. Und wie ihr wisst, habe ich ja eine neue Reihe angefangen, nämlich Marks to Go. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht ein Crossover zwischen den zwei Reihen ganz sinnvoll erscheint. Nämlich ein Beitrag zum Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels. Totgesagte leben länger, heißt es. Und wenn auf eine Person in der Weltgeschichte dutzende Male der Totengesang angestimmt worden war, so ist dies unzweifelhaft Karl Marx. Und natürlich auch sein Freund und Weggefährte Friedrich Engels. Also jene Männer des 19. Jahrhunderts, die oft als Gründerväter des Kommunismus bezeichnet werden. Spätestens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der mit ihr verbündeten Staaten des Ostblocks erschien es vielen utopisch, noch an eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem zu glauben. Denn schließlich sei doch nun bewiesen worden, dass der Sozialismus-Kommunismus endgültig nicht funktioniere. Doch die Siegesgewissheit wurde insbesondere in jüngerer Zeit immer leiser und der umtriebige Deutsche aus Trier schaffte es sogar auf das Titelbild des Times Magazines. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007-2008, der sozialen Proteste gegen Sozialabbau, also Occupy, Indignados oder auch Fridays for Future, der allumfassenden wirtschaftlichen Globalisierung sowie des Erkennens, dass Millionen Menschen auf der Erde die Leidtragenden unseres Wirtschaftssystems sind und die drängendsten Probleme unserer Welt nicht durch wirtschaftsliberale Antworten gelöst werden können, fand meiner Meinung nach oft ein allgemeines Infragestellen statt. Auf einmal war es nicht mehr verpönt, den Namen Marx in den Mund zu nehmen, sich auch kritisch hinsichtlich unseres Wirtschaftssystems zu äußern. War es nicht verpönt, sich an jene Worte zu erinnern, die schon vor 150 Jahren niedergeschrieben wurden und sich heute oft aktueller denn je anhören. Deshalb ist es absolut legitim und dringend notwendig, dass erstens Marx aus der Zwangsumklammerung der Orthodoxie des vulgären Parteimarxismus gelöst wird und zweitens, dass seine Schriften im Hinblick der Probleme unserer Gegenwart neu betrachtet werden. Denn es scheint, als ob die politische Sprengkraft seiner Schriften nicht nur das 20. Jahrhundert bestimmten, sondern auch Potenzial für gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen hat. Eine dieser Schriften, die in die Weltgeschichte eingehen sollten, ist das Manifest der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848. In dieser Zeit des aufstrebenden liberalen Bürgertums, der industriellen Revolution und der Zeit, in der insbesondere schon in den Industriestädten Englands die Folgen dieses allgemeinen technischen und gesellschaftlichen Wandels erkennbar waren, beschäftigte die sogenannte soziale Frage viele Intellektuelle, so auch Karl Marx und Friedrich Engels. Um die Probleme kapitalistischen Wirtschaftens zu analysieren, zu bekämpfen und letztendlich den Kapitalismus insgesamt zu überwinden und für eine neue Gesellschaftsordnung politisch zu agitieren, verfassten sie im Auftrag des Bundes der Kommunisten das bereits genannte Manifest. Schon zu Beginn wird erkennbar, dass das Kommunistische Manifest sicherlich eines der herausragendsten Dokumente der politischen Rhetorik ist. In wenigen Seiten haben es die Autoren vermocht, mit präziser Sprache, sowohl logisch als auch emotional, den Leser mitzureißen. Das Manifest, bestehend aus 4 Kapiteln plus Einleitung, beginnt bereits mit einem sprichwörtlichen Paukenschlag. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Damit stellen die Autoren Marx und Engels bereits klar, dass der Begriff des Kommunismus mittlerweile als politische Geltung und Bedrohung wahrgenommen wird. Daraus folgt die Feststellung, dass die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft die Geschichte von Klassenkämpfen ist. Diese Feststellung bildet das Fundament der Argumentation von Marx und Engels in dieser Schrift. Denn schon immer, so die Autoren, haben sich Unterdrücker und Unterdrückte antagonistisch gegenübergestanden. Und schon immer gab es einen Kampf zwischen den Interessen dieser Gruppen. Und der Kampf wurde immer mit einer revolutionären Umgestaltung oder mit dem gemeinsamen Untergang beendet. Als Beispiel erzählen die Autoren unter anderem historische Beispiele auf. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener. Zudem gab es in frühen Gesellschaften verschiedene Abstufungen der gesellschaftlichen Stellungen. In der Gegenwart haben sich die Klassengegensätze jedoch nicht aufgehoben, sie haben sich vielmehr auf zwei große Klassen reduziert. Und diese bezeichnen Marx und Engels als die Bourgeoisie und das Proletariat. Im weiteren Verlauf erklären die Autoren nun die Entstehungsprozesse der Bourgeoisie und konkretisieren den Begriff an sich selbst. So entstand die Bourgeoisie aus der Pfahlbürgerschaft, welche selbst aus den Leibeigenen des Mittelalters hervorging. Zudem führten die europäischen Entdeckungsreisen zu neuen Möglichkeiten des Handels und der Herstellung der Waren revolutionierte sich angefangen von der einzelnen Werkstatt zur Manufaktur bis zur modernen industriellen Produktion, da die Nachfrage stetig stieg. An der Spitze dieser Industrien stehen nun die modernen Bourgeois, welche das Eigentum an Produktionsmitteln, also an Maschinen, privat besitzen. Zudem gab es immer auch eine Wechselwirkung zwischen Weltmarkt und technischer Entwicklung, die sich stets gegenseitig angetrieben haben. Somit halten Marx und Engels fest, dass die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsgangs in der Produktions- und Verkehrsweise ist, die zudem noch im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche Herrschaft erobert hat. Des Weiteren konstatieren die Autoren, dass die Bourgeoisie in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt hat. So hat sie alle feudalen, patriarchalen, idyllischen Verhältnisse zerstört und zwischen den Menschen nichts übrig gelassen als die gefühllose, bare Zahlung. Die Bourgeoisie hat, ja, wie kann man es bezeichnen, nun an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte Dürreausbeutung gesetzt. Zugleich halten die Autoren sehr weitblickend für ihre damalige Zeit fest, dass die Bourgeoisie stets der Revolutionierung und wirtschaftlichen Rationalisierung der Produktivkräfte bedarf und dass durch den Weltmarkt alle Länder kosmopolitisch umgestaltet werden. Es entsteht eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander und die nationale Einseitigkeit wird mehr und mehr überwunden und unmöglich. Marx und Engels fassen diese globalen Veränderungen mit den Worten zusammen, dass die Bourgeoisie sich eine Welt nach ihrem Bilde erschafft hat. Und dazu gehört ebenfalls die politische Zentralisation. Doch während die Bourgeoisie als herrschende Klasse der bürgerlichen Gesellschaft in allem Maße von der Art, wie produziert wird und wie die Eigentumsverhältnisse sind, profitiert, gibt es auch noch die Klasse der Proletarier, also der Lohnabhängigen, auf deren Rücken diese Gesellschaft aufbaut. Die Proletarier besitzen nichts anderes als ihre Arbeitskraft, die sie auf dem sogenannten Arbeitsmarkt anbieten müssen, um ihr Überleben zu sichern. Durch die unglaubliche Majorität des Proletariats entsteht auch eine Konkurrenzsituation innerhalb dieser Klasse. Denn sie sind eine Ware, bis gewissermaßen ihre Arbeitskraft ist eine Ware und allen Schwankungen des Marktes ausgesetzt. Und genau diese Schwankungen lassen regelmäßig kurzzeitig die Gesellschaft in ihren Grundfesten erzittern. Die allgemeinen Probleme werden dann am sichtbarsten. Und die Bourgeoisie selbst hat die Krisen nicht unter Kontrolle, ist gewissermaßen ein Zauberlehrling von Goethe und hat das Proletariat auch nicht mehr unter Kontrolle. Entlassungen, wirtschaftliche Depressionen, allgemeine Verelendung nimmt zu, Leid wird vorherrschend. Und unter anderem dadurch, aber auch durch die profitorientierte kapitalistische Ausbeutung, erkennt das Proletariat seine gesellschaftliche Lage und beginnt sich allmählich zu organisieren. Ziel ist, die Lage des Proletariats zu verbessern, allerdings nicht in diesem Wirtschaftssystem, sondern durch eine neue, bessere Gesellschaftsordnung, die revolutionär herbeigeführt werden muss. Auch wenn es oft Rückschläge auf Seiten des Proletariats gibt, ist die proletarische Bewegung die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl, die sich zunächst national gegen die Bourgeoisie wendet, dann aber international den Kampf aufnimmt, eben aufgrund dessen, dass ein Weltmarkt sich global entfaltet und die Art des Wirtschaftens omnipräsent wird. Marx und Engels folgern aus alledem, dass das Proletariat siegen wird und die Bourgeoisie zweifelsfrei gestürzt werden wird. Im zweiten Kapitel gehen Marx und Engels auf die Rolle der Kommunisten ein, das heißt, welche Rolle sie in der proletarischen Bewegung spielen. Sie stellen fest, dass die Kommunisten keine besondere Partei gegenüber anderen Arbeiterparteien sind, jedoch stets im internationalen Gesamtinteresse des Proletariats agieren. Ziel der Kommunisten ist, dass das Proletariat seine Lage erkennt, die Herrschaft der Bourgeoisie stürzt und die politische Macht durch das Proletariat erobert. Vor allem die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln soll die Grundlage einer ja, kommenden neuen Gesellschaft bilden. Im weiteren Verlauf erkennt man einen ja, gewissermaßen polemischen Schreibstil, in dem populäre Vorwürfe wie Aufhebung der Familie oder Einführung einer sogenannten Weibergemeinschaft, also die Kritiker haben das damals Marx vorgeworfen, stilistisch perfekt dadurch entkräftet werden, dass die Verfasser die Argumente gekonnt umdrehen. Auch werden unter anderem religiöse, moralische, philosophische Ideen dadurch stigmatisiert, dass die Autoren davon überzeugt sind, dass sich die geistige Produktion mit der materiellen umgestaltet, sodass man dann durchaus proklamieren kann, dass die herrschenden Ideen einer Zeit stets nur die Ideen der herrschenden Klasse waren. Nach diesen imaginären Einwürfen von Seiten der Bourgeoisie stellen Marx und Engels ein 10-Punkte-Programm vor, nach dem das Proletariat handeln sollte, wenn es denn die Herrschaft erlangt hat und die bisherigen Eigentumsverhältnisse überwunden will. So unter anderem die Enteignung von Grundeigentum, Einführung einer starken Progressivsteuer, Zentralisation verschiedenster Wirtschaftsbereiche in den Händen des Staates, öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder oder auch Abschaffung der Kinderarbeit. Allgemein tritt dann aber die Politik für eine Gesellschaft ein, die keine Klassen mehr kennt und worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung ist für die freie Entwicklung aller. Im dritten Kapitel mit dem Titel Sozialistische und kommunistische Literatur grenzen sich die Autoren von anderen damaligen sozialistischen und kommunistischen Prägungen ab, wie zum Beispiel des kleinbürgerlichen Sozialismus, der für kleine Gewerbetreibende oder das Handwerk eintritt. Oder auch vom deutschen oder wahren Sozialismus, welcher sich von den ja, Grundidealen der Französischen Revolution geprägt fühlt und dies weiterentwickeln will, aber den Menschen zu einem Idealtyp hochstilisiert, aber die materielle Wirklichkeit vergisst. Im letzten und vierten Kapitel erläutern die Autoren, wie die Kommunisten zu verschiedensten anderen Parteien stehen und dass sie grundsätzlich offen für Bündnisse sind, jedoch nie die Interessen des Proletariats vergessen. Das Hauptaugenmerk legen sie unter anderem auf Deutschland, da dieses am Vorabend einer bürgerlichen Revolution stünde. Übrigens, 1848 kam es wirklich zu einer bürgerlichen Revolution, die aber gescheitert ist. Sie erklären offen, dass sie global für ihre Politik einstehen und dass die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Denn die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten, sie haben eine Welt zu gewinnen. Anschließend fordern sie in einem weltberühmten Appell auf, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Nun, was kann man jetzt daraus schließen? Was ist die Conclusio? Das Manifest hat nicht unbedingt seine politische Sprengkraft zur Zeit der Veröffentlichung gezeigt. Vielleicht nicht einmal im 20. Jahrhundert. Obwohl selbsternannte Erben von Marx und Engels oftmals auf den Kommunismus Bezug nahmen, sogar für ihre Zwecke benutzten. Die Staaten des real existierenden Sozialismus waren oft Produkte der Katastrophen des 20. Jahrhunderts und hatten auch natürlich mit den Krisen des Kapitalismus zu tun. Aber nun, es bleibt zu diskutieren, inwieweit der real existierende Sozialismus hinsichtlich dieses Werkes vom jungen Marx, vom jungen Engels, wirklich mit einer Vorstellung von einer besseren und freien Gesellschaft vereinbar war. Aber viele aktuelle Probleme wie soziale Ungerechtigkeit, Wirtschaftskrisen und Verelendung ganzer Bevölkerungsteile können durchaus mit den ersten Analysen von Marx und Engels analysiert werden. Auch wenn ich natürlich immer dafür plädiere, den späteren Marx zu lesen und die ökonomischen Darstellungen, die der frühe Marx auch noch nicht kannte, ist es doch interessant, dieses überaus literarische Abenteuer im Manifest einmal selbst zu lesen. Ob wirklich eine endgültige revolutionäre Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft möglich ist, sei dahingestellt. Jedoch sind revolutionäre Bestrebungen im 20. Jahrhundert und auch aktuelle Konflikte oder auch viele Protestbewegungen in vielen Ländern vor dem Hintergrund zu betrachten, dass es gegensätzliche wirtschaftliche Interessen gibt, Konfliktlinien gibt und es sich zeigt, dass eine große Masse von dem gesellschaftlichen Reichtum wenig besitzt und dass eine kleine Minderheit über das Wohl und Wehe der ganzen Gesellschaft entscheidet und von dem Wirtschaftssystem unglaublich profitiert, es letztendlich aber auch nicht unter Kontrolle hat. Darum ist es durchaus eine berechtigte Frage, ob man sich mit Marx wieder beschäftigen sollte. Ich würde mit Ja plädieren. Es ist wichtig, sich mit den Fragen zu beschäftigen, wie soziale Ungerechtigkeit entsteht, wie der Kapitalismus funktioniert und ob eine Gesellschaft nicht ganz anders und freier gestaltet werden könnte. Vielleicht ist dieser zukünftige Verein freier Menschen doch eine ganz nette Idee, an der sich der Mensch orientieren könnte. In diesem Sinne, Bonjour Kritik.